Die AfD ist aktuellen Umfragen zufolge so stark wie nie zuvor. Ist das alles das Ergebnis eines jahrzehntelang ausgetüftelten Plans? In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vernetzen sich rechte Vordenker und schmieden in Hinterzimmern Pläne. Mit der Gründung der AfD wittern sie ihre Chance. NDR-Journalist Sebastian Friedrich beobachtet die sogenannte Neue Rechte in Deutschland schon lange. Er erzählt uns heute von rechten Revolutionsplänen, geschickter Vernetzung im Verborgenen und wie die AfD von rechts gekapert wurde. Zumindest, wenn man den Rechten glaubt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Montag, der 12. Januar. Hi Sebastian, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein kann. Grüß dich. Schnellroda ist ein doch kleines Dorf, vielleicht eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt von Halle-Saale, also in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es in der Mitte des Dorfes ein altes Rittergut. Es ist Sitz von einem Verlag, dort finden Konferenzen statt. Und dort sind nicht nur Intellektuelle und Verleger zugegen, sondern regelmäßig auch Politiker. Und zwar AfD-Politiker, insbesondere einer ist dort schon seit vielen Jahren immer wieder Gast, und zwar Björn Höcke. Björn Höcke ist Chef der AfD in Thüringen, ist innerhalb der AfD am äußersten rechten Rand anzusiedeln und ist ein gern gesehener Gast in Schnellroda und trifft dort dann seinen langjährigen Wegbegleiter Götz Kubitschek, der da der Chef im Grunde in Schnellroda ist. Er betreibt dort zusammen mit seiner Frau einen wichtigen Verlag für die Neue Rechte und auch eine Kaderschmiede, Ideenwerkstatt, Think Tank. Und er ist dort auch aktiv bei der Theoriezeitschrift Sezession. Und dieses Konglomerat aus Verlag, Zeitschrift, Institut, das ist schon wahrscheinlich der wichtigste Ort der intellektuellen neuen Rechten in Deutschland gegenwärtig. Götz Kubitschek und Höcke treffen sich häufiger eben auch in Schnellroda, wenn dort zum Beispiel auch Veranstaltungen stattfinden oder wenn dort Konferenzen stattfinden. Und Björn Höcke hat vor gut 10 Jahren auch mal gesagt,
es ist ja bekannt, dass ich recht engen Kontakt auch zu Götz Kubitschek habe und ich immer mal wieder geistiges Manna aus der Lektüre von Werken ziehe, die hier in Schnellroda entstehen.
Das ist etwas, was er 2015 am Rande einer Konferenz gesagt hat. Das erschien damals auf dem Kanal des Instituts für Staatspolitik. Der Clip stammt von dem Institut also selbst, ist aber nicht mehr unter dem Institut bei YouTube zu finden, sondern unter dem Kanal Wilhelm Tell und zeigt, finde ich, nochmal relativ gut und deutlich dieses doch sehr enge Verhältnis zwischen Höcke und Kubitschek. Und Kubitschek selbst ist auch relativ offen, wenn es darum geht, um sein Verhältnis zu Björn Höcke. Sagt dann zum Beispiel, dass sie sich kennengelernt haben, schon bevor es die AfD gab.
Wir waren ja schon viel länger davor im Kontakt. Also Briefwechsel hin und her und Besuche.
Das ist etwas, was er in einem Interview gesagt hat, dass ich im Sommer 2025 gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Schniederjahn geführt habe.
Die Familien kannten sich, ja, und haben uns kennengelernt, haben uns schön gestritten, also über den richtigen Weg. Was tut man, was macht man? Er Lehrer, ich selbstständiger Verleger.
Wir haben eine Feature-Reihe gemacht für Deutschlandfunk Kultur, Deutsches Denken, 4 Teile. Und da die doch wichtigsten neurechten Vordenker und Netzwerker, die es derzeit in Deutschland gibt, interviewt und eben auch Götz Kubitschek in Schnellroda.
Bevor wir uns genauer anschauen, was diese enge Verbindung zwischen Götz Kubitschek und Björn Höcke für die AfD bedeutet, lass uns mal bei Götz Kubitschek und seiner neurechten Ideologie anfangen. Wo kommt die her?
Götz Kubitschek und vielleicht noch 2, 3 andere, die so die zentralen neurechten Vordenker in Deutschland sind, die satteln direkt auf eine Tradition von neurechten Denken, von einem Denken, das irgendwo zwischen Rechts und Rechtsradikalismus zu verorten ist. Und es gibt da auch sehr zentrale Personen für Götz Kubitschek. Eine Person, die er auch immer mit als erstes nennt, ist Armin Mohler.
Armin Mohler war natürlich für uns ein Säulenheiliger. Ne? Den habe ich früh gelesen, lustigerweise eben das erste Mal beim Militär. Da hat ein Unteroffizier Mohler gelesen, da habe ich gesagt, was liest denn da? Dann hat er mir das rübergereicht und war das natürlich klasse.
Armin Mohler ist insofern wichtig, als er eine wichtige, wenn man so möchte, Vorarbeit für die heutige Neue Rechte geleistet hat.
Wer ist dieser Armin Mohler genau?
Armin Mohler ist 1920 in der Schweiz geboren und wollte sich dann im Zweiten Weltkrieg der SS anschließen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Er ist dann zurück in die Schweiz, landete da erstmal, weil er ja dann Deserteur war, im Gefängnis und studierte anschließend Philosophie und Kunstgeschichte. Das Entscheidende bei Armin Mohler, auch für dann später Götz Kubitschek, ist dann die Arbeit, die er danach geleistet hat. Armin Mohler geht es im Grunde darum, rechtes Denken weiterhin sagbar und denkbar zu halten. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur international, politisch, ökonomisch, moralisch bankrott war, sondern dass vor allem auch die politische Rechte in Deutschland aufgrund der Verbrechen der Nazis stark in Verruf geraten ist und es alles andere als selbstverständlich war, sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dann 1945 als Rechter zu begreifen. Und Armin Mohler hat einen Versuch unternommen, rechtsradikales Denken in die Bundesrepublik zu überführen. Und zwar hat er dann eine Dissertation geschrieben und sich da mit der sogenannten konservativen Revolution auseinandergesetzt. Unter dieser konservativen Revolution fasste er verschiedene nationalistische Autoren, Strömungen, Denkschulen, die es in der Weimarer Republik gab und hat die versucht zu bündeln, eben unter diesem Oberbegriff der konservativen Revolution. Der entscheidende Punkt bei dieser konservativen Revolution, bei dieser Arbeit von Armin Mohler ist, dass er in dieser Arbeit versucht, das Denken der Rechten in den 1920er Jahren bis 1933 abzutrennen vom Denken der Nazis. Also er sagt, dass die Nationalrevolutionären der Weimarer Republik, die Völkischen der Weimarer Republik, auch die Jungkonservativen der Weimarer Republik, alles solche Strömungen aus den 20er Jahren, dass die eigentlich ideologisch nichts zu tun haben mit dem Nationalsozialismus. Und das ist schon also auch aus einer geschichtswissenschaftlichen Sicht hoch fragwürdig und kann man eigentlich als widerlegt betrachten. Also es gibt Personen, die organisiert waren in diesen Gruppen, die dann konservativen Revolutionen zugerechnet werden und dann später auch im Nationalsozialismus auch mit eine Rolle gespielt haben.
Armin Mohler versucht also, rechtsradikale Strömungen aus der Weimarer Republik aufzugreifen und diese irgendwie ins Nachkriegsdeutschland zu bringen. Er behauptet, er sei rechtsradikal, aber ausdrücklich kein Nazi. Verstehe ich das richtig?
Genau, das war, oder es ist auch aus heutiger Sicht, ein zentrales Fundament für die neue Rechte, weil nämlich Armin Mohler damit nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit aus seiner Sicht geleistet hat, sondern auch eine vor allem politische Arbeit. Und sein politisches Ziel, das hat er dann auch selbst in den 60er Jahren formuliert, in einem WDR-Dokumentation, da hat er gesagt zu seinem Buch Die konservative Revolution.
Dieses Buch ist der Versuch zu zeigen, dass die konservative Gedankenwelt etwas für sich ist, was von Hitler gebraucht, missbraucht und auch korrumpiert worden ist, was aber dadurch nicht endgültig kompromittiert ist. Also dieses Buch ist versucht zu zeigen, dass der Konservativismus keine überlebte Sache ist, dass man auch nach Hitler konservativ sein kann.
Man muss an der Stelle nochmal klar sagen, Mohler nennt das zwar selbst Konservatismus, er ist aber nicht konservativ in dem Sinne, in dem wir das heute verstehen. So wie sich zum Beispiel die CDU beschreibt. Wie läuft es denn so für Armin Mohler in den Jahren nach der Nazi-Zeit in Deutschland als rechter Intellektueller? Wie geht er vor?
Armin Mohler hat verschiedene Rechte, Rechtsintellektuelle immer wieder zusammengebracht und das hat er vor allem in seiner Funktion als Geschäftsführer einer Stiftung gemacht. Und zwar war er dann ab den 60er Jahren bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung und dieser Kreis da um diese Siemens Stiftung entwickelte sich insbesondere in den 60ern und vor allem dann 70er Jahren zu doch einem ja zentralen Sammelpunkt und institutionellen Knotenpunkt der Rechtsintellektuellen. Und Armin Mohler war dort in diesem Sinne nicht nur intellektueller Vordenker, sondern, und das ist vielleicht sogar seine wichtigere Rolle, Vernetzer. Armin Mohler hat immer wieder dann über Jahrzehnte hinweg dort eben wichtige rechte Intellektuelle zusammengebracht und mit ihnen gemeinsam diskutiert. Das ist also seine Perspektive. Also er ist eher ein sogenannter Metapolitiker statt Realpolitiker. Metapolitik im Konkreten heißt dann, dass man sich eher darauf konzentriert, beispielsweise Texte zu produzieren, Bücher zu produzieren, Seminare zu veranstalten, Zeitungen zu machen, Zeitschriften zu machen und da dann eben auf die Diskussion einzuwirken. Also alles so in diesem eher gesamtgesellschaftlichen, kulturellen Bereich. Also das ist, finde ich, der entscheidende Unterschied zwischen alte und neue Rechte, dass sich die neue Rechte weniger auf den Parlamentarismus konzentriert, sondern eher auf die Räume des Sagbaren und des Denkbaren. Wohl aber immer gesagt haben von vornherein, es braucht schon irgendwann auch wieder eine Partei. Also es ist eher so eine Art Stufenmodell. Also zuerst muss man gesellschaftlich wirksam werden, das Denken der Menschen verändern und darauf einwirken und das nach rechts verschieben, um dann später überhaupt wieder eine Möglichkeit zu haben, eine erfolgreiche rechte Partei zu etablieren. Armin Mohler wird dann in den 90ern auf einen jungen Mann aufmerksam. Mohler ist in den 90er Jahren ja schon recht alt, also geht auf die 80 zu, als jemand, der 1920 geboren ist. Und er schreibt weiterhin und hat auch eine wichtige Rolle als so einer der älteren Rechtsintellektuellen. Gleichzeitig begann ein anderer, jüngerer, seine politische Karriere und das ist eben Götz Kubitschek. Götz Kubitschek, Anfang der 1970er Jahre geboren, in Süddeutschland aufgewachsen, ist dann zuerst Anfang der 90er beim Militär und dann Lehramtsstudent. Er war damals auch in der Jungfreiheit Autor und auch zum Teil Redakteur.
Die Junge Freiheit, das ist ja ein überregionales Wochenmagazin, gegründet 1986, gibt es bis heute und gilt als wichtigste Wochenzeitung der neuen Rechten.
Genau. Und Kubitschek erzählt es heute so, dass sie in der Jungen Freiheit überlegt haben, man bräuchte doch auch so ein Institut auf der rechten Seite. Also so ein Institut, mit dem man Kader herausbilden kann, junge Leute bilden kann, aber eben auch versuchen kann, auf den Diskurs einzuwirken. Und das ist eine Idee, die Kubitschek hat. Und diese Idee wird auch noch befördert durch ein Treffen von Götz Kubitschek mit Armin Mohler. Das fand statt, dieses Treffen, 1998 in München. Und zwar bei Armin Mohler zu Hause. Die kamen in Kontakt. Götz Kubitschek kannte natürlich Armin Mohler als wichtigen Autor der Szene. Und da soll es einen intensiven Austausch gegeben haben, auch darüber, wie die Rechte sich organisieren soll, wie rechtes Denken sich weiterentwickeln soll. Und dieses Treffen, davon erzählt Götz Kubitschek auch heute noch, das scheint für ihn sehr prägend gewesen zu sein, weil dort wohl auch die Idee, nicht nur ein Institut zu gründen, sondern auch einen Verlag zu gründen und vielleicht auch eine Zeitschrift zu gründen, dort wohl gewachsen ist. Und Kubitschek hat dann in der Tat 2000 mit jemand anderem zusammen das Institut für Staatspolitik gegründet und auch den Antaios Verlag, der damals noch Edition Antaios hieß. Und das allererste Buch, das bei Antaios erschienen ist, war eine Festschrift zum 80. Geburtstag von Armin Mohler. Also hier sehen wir, ja, man kann es so ausdrücken, dass hier eine Art Staffelstab übergeben wird von Armin Mohler, der versucht hat, mit seiner konservativen Revolution das rechte bis rechtsradikale Denken durch die Zeit zu ziehen. Und er übergibt dann, wenn man das jetzt so verdichten möchte, auf diese beiden Personen, diesen Staffelstab an Götz Kubitschek.
Und wenn du sagst, dass dieses Treffen zwischen Götz Kubitschek und Armin Mohler, dass das ja offenbar sehr prägend für Kubitschek gewesen sein soll, inwiefern haben beide die gleichen Ideen, folgen sie der gleichen Denkschule? Wo gibt es da Überschneidungen oder gibt es irgendwo auch Trennung?
Ich bin der Meinung, dass man Götz Kubitschek und Armin Mohler klar einem völkischen Nationalismus zuordnen kann. Völkischer Nationalismus ist keine Eigenbeschreibung, das ist ganz wichtig. Also sie würden sich selbst nicht als völkische Nationalisten beschreiben, sondern es ist ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt. Und das Ziel, zusammengefasst vom völkischen Nationalismus, ist, dass die Nation, das Volk, das eben als sehr homogen gedacht wird, dass das Fortbestehen gesichert werden soll und eigentlich sogar die Voraussetzungen für das Volk und für die Nation auch eventuell auch für die Ausbreitung eben verbessert werden soll. Und alle Politikfelder leiten sich eigentlich aus dieser Kernprämisse ab. Zum Beispiel ein ja sehr traditionelles bis hin reaktionäres Frauenbild, weil die Rolle der Frau im völkischen Nationalismus vor allem die ist, dass das Volk sich reproduziert, also eine Reduzierung der Frau auf die Mutterrolle. Einher geht damit auch eine rechte Kulturpolitik, die vor allem die positiven Aspekte der Geschichte betont und die negativen ein bisschen hinten anstellt oder sogar unsichtbar machen möchte. Auch Demokratie ist unter Druck im völkischen Nationalismus, weil es ja dieses autoritäre Staatsverständnis gibt. Also es geht dann eher um Zurückfahren von Demokratie, auch sowas wie Zurückfahren von demokratischen Rechten der Masse. Heute würde man vielleicht sagen, ein Kampf gegen NGOs beispielsweise. Und am deutlichsten wird der völkische Nationalismus beim Thema Migration. Also Einwanderung, der steht man grundsätzlich sehr negativ gegenüber, weil man ja das Volk als ein weitgehend ethnisch wie kulturell homogenes Volk konzipiert.
Wie agiert Götz Kubitschek in den 2000ern, nachdem er den Staffelstab von Armin Mohler übernommen hat?
Götz Kubitschek ist dann mit seiner Frau und Familie in Schnellroda, macht den Verlag, macht das Institut für Staatspolitik, macht die Zeitschrift Sezession. Und in den 2000er Jahren läuft das weitgehend unter dem ja, gesamtgesellschaftlichen Radar. Kubitschek arbeitet da in Schnellroda im Grunde ja vor sich hin und sie machen Bücher, sie entwickeln Konzepte, aber das weitgehend ohne die Aufmerksamkeit des Feuilletons, die er beispielsweise heute hat. Und dann passieren ein paar Sachen, die etwas verändern.
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in dieser Halle zusammengekommen sind, um die Geburtsstunde einer neuen Partei zu erleben, der Alternative für Deutschland.
2013 gründet sich dann die Alternative für Deutschland und Götz Kubitschek denkt schnell, es könnte doch eine Möglichkeit sein, dass da etwas entsteht, eben aus der Mitte heraus, das dann sich nach rechts entwickeln kann. Die AfD, genau, die aus der Mitte entstanden ist, also von jemanden wie Bernd Lucke, von eher liberalen, wirtschaftsliberalen, vielleicht auch teilweise rechtskonservativen Volkswirten, die eigentlich mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Eurokrise, Euro-Rettungspolitik damals sich auseinandergesetzt haben. Und Götz Kubitschek merkt schnell, dass das doch etwas sein könnte, was sich nochmal in eine andere Richtung entwickelt.
Der hat gar nicht gewusst, welches Fass er anbohrt, was da rausläuft, dass die Leute darauf gewartet haben, aber dass die viel mehr erwarten als nur ein bisschen Euro-Rettung oder effektiveres Wirtschaften oder so, sondern dass es da um was ganz anderes geht.
Das, was wir hier von Götz Kubitschek hören, das stammt auch alles aus dem Interview im Sommer 2025, das ihr mit ihm für euer Feature geführt habt.
Götz Kubitschek schreibt auch schon 2013, ja, dass vielleicht dieses Euro-Thema ja auch ein Türöffner sein könnte, auch ja für eine Politik, die ihm eher vorschwebt. Er und seine Mitstreiter denken dann schnell darüber nach, ob man auf diese AfD einwirken sollte.
Es ist dann so, dass man so etwas kapert.
Das heißt, die Partei versuchen, in ihrem Sinne zu prägen und zu verändern. Über einen internen Zusammenschluss, über den Flügel, also einen parteiinternen Zusammenschluss.
Das waren schlaflose Nächte damals, als wir überlegt haben, kann man sowas wie den Flügel machen oder nicht? Darf man das?
Sie waren sich nicht sicher, ob es sinnvoll ist, so etwas wie den Flügel tatsächlich zu gründen, weil sie dadurch ja möglicherweise auch die Partei im Gesamten gefährden. Man muss ja nochmal dazu sagen, sie haben sich ja Jahrzehnte, wie sie selbst sagen, darauf hingearbeitet, dass es so eine Partei gibt. Da möchte man sie nicht leichtfertig dann gegen die Wand fahren. Kubitschek entscheidet sich dann mit seinen Mitstreitern, tatsächlich einen parteiinternen Zusammenschluss mit zu gründen und mit zu initiieren, und zwar der Flügel. Und der Flügel hat die Partei dann von 2015 bis 2020 wesentlich geprägt. Und man kann eigentlich doch rückblickend sagen, dass dieser Versuch, eine Partei dann zu kapern, beziehungsweise sie stark in dem eigenen Sinne zu beeinflussen, dass der schon weitgehend gelungen ist.
Als 2015 hunderttausende Flüchtlinge ins Land kamen, machte die Partei massiv Stimmung dagegen. Der Ton wurde rauer und extremer. Die Partei rückte weiter nach rechts.
1200 Menschen demonstrieren gegen die Rechtspopulisten. Bei einigen ist die Stimmung aufgeheizt. Drinnen fordert Parteichefin Petri selbstbewusst den Rücktritt der Kanzlerin. Sie wirft Merkel Kontrollverlust in der Asylpolitik vor und signalisiert dem rechten AfD-Flügel, zu schärferen Tönen bereit zu sein.
Der Verfassungsschutz führt die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Der formell aufgelöste Flügel und der Thüringer Landeschef Höcke gelten als erwiesen rechtsextremistisch.
Man kann schon sagen, das ist rückblickend der am besten funktionierende parteiinterne Zusammenschluss, den es in dieser Partei bis jetzt gab.
Ist Götz Kubitschek denn AfD-Mitglied, wenn er so einen starken Einfluss auf den Flügel hat?
Er wollte Mitglied werden, das ist ihm dann verwehrt worden. Aber neutral gesagt, man muss nicht in der AfD sein, um wesentlich Einfluss auf diese Partei zu haben. Götz Kubitschek ist bis heute, soweit ich weiß, kein Mitglied der AfD. Aber sicherlich hat er einen viel größeren Einfluss als die meisten AfD-Mitglieder, die eben offiziell ein Parteibuch haben. Das hängt auch damit zusammen, dass die Partei, ähnlich auch wie andere Parteien, aber vielleicht nochmal in einem stärkeren Maße, nicht nur eine Partei von Parteimitgliedern ist, sondern auch es das sogenannte Vorfeld gibt. Also Zeitungen, Zeitschriften, eben Thinktanks, lokale Aktivistengruppen, die sich auf die Partei zwar beziehen, aber relativ autonom von ihr agieren können. Und genau so ist auch Götz Kubitschek und Schnellroda eher dem Vorfeld zuzurechnen, das aber dann trotzdem letztlich sehr starken Einfluss auf die Entwicklung der Partei hat.
Wie zeigt sich das konkret? Bei welchen Themen zum Beispiel können Sie erfolgreich Einfluss nehmen?
Ja, Sie waren insofern erfolgreich, als dass zum Beispiel so ein Begriff wie Remigration gesetzt ist. Das ist ein ganz klarer Kampfbegriff.
Und wird jetzt immer wieder reproduziert, ne?
Wird auch von natürlich Journalistinnen und Journalisten, auch von uns jetzt gerade reproduziert, Remigration. Und das ist natürlich schon ein metapolitischer Erfolg, dass jetzt so eine Forderung und so ein Begriff so zentral in der Debatte ist. Aber gleichzeitig spielt das eben zusammen auch mit einem Erstarken einer Partei wie der AfD, die ja in Umfragen einfach 25% oder noch mehr hat. Die AfD ist letztlich für Kubitschek mehr Mittel zum Zweck als Selbstzweck. Also er hat sich dort engagiert, er hat die Partei wesentlich mitgeprägt und auch mit dazu beigetragen, dass sie sich nach rechts entwickelt. Aber sollte die Partei irgendwann eine Richtung einschlagen, die ihm nicht gefällt, dann wird er sich auch wieder von dieser Partei abwenden und werden mit ihm wahrscheinlich auch weitere Teile dieses neurechten Spektrums sich von dieser Partei abwenden. Für den jetzigen Zeitpunkt hat die Partei sicherlich aus seiner Sicht eine positive Entwicklung genommen, aber er sieht auch momentan eher kritische Punkte, was diese Partei angeht, nämlich dass auch sein Einfluss geringer wird und dass die Partei weniger, wie er das jetzt formulieren würde, in Bewegung ist, sondern eher so erstarrt. Und deswegen gibt es auch in jüngster Zeit immer mehr Aussagen von Kubitschek, die eher wieder auf eine distanziertere Haltung zur Partei hinweisen. So hat er in Schnellroda beim Sommerfest 2025 auch nochmal das Mikrofon ergriffen und sich da auch nochmal kritisch zur AfD geäußert.
Unsere Aufgabe ist, und das ist mir innerhalb der letzten beiden Tage auch in Einzelgesprächen und so weiter nochmal klar geworden, eben tatsächlich eine, die außerhalb der Partei liegt.
Die Rede aus dem Sommer 2025, die ist auf dem YouTube-Kanal Schnellroda veröffentlicht.
Götz Kubitschek sieht sich ja letztlich weiterhin als Metapolitiker und nicht als Realpolitiker. Also die ganze Parteiarbeit, Parlamentsarbeit ist jetzt trotz seines ganzen Engagements im Flügel und seinem ganzen Einfluss auf die AfD, ist das jetzt ja nicht das Feld, auf dem er sich sieht, sondern er ist als Verleger, als Autor, ist er der Metapolitiker, der die Konzepte entwirft, der vielleicht auch mal die Leute zusammenbringt und der die Grundlinien entwickelt.
Und das bedeutet, dass wir in dem, was wir tun und was wir leisten können, nicht mehr auf die Partei hin denken sollten, sondern wieder und kräftiger, rücksichtsloser und ungehemmter als in den letzten 10 Jahren, in denen wir uns außer einer Art geistigen Parteidisziplin unterworfen haben.
Er gibt hier im Grunde zu, dass man die letzten Jahre sich stärker an der AfD orientiert hat und auch der AfD zugearbeitet hat, aber nun wieder unabhängiger sein möchte und mehr wieder eine eigene Orientierung haben möchte.
Aber wieso will er das? Wieso wendet er sich von der AfD ab?
Weil er der Ansicht ist, dass die AfD jetzt etabliert ist und sich auch aus seiner Sicht sicherlich gut entwickelt hat, aber jetzt auch langsam zu einer der sogenannten Altparteien wird. Also er nennt es auch teilweise die neueste der Altparteien. Und Götz Kubitschek ist, wir dürfen es nicht vergessen, ist ja eher sehr kritisch, was Parteien angeht. Er folgt hier einer rechten Parteienkritik, die besagt, dass Parteien sich nach einer Weile, ja, dass die so erstarren, dass sie sich oligarchisieren, so heißt es dort. Also, dass Parteien Bewegung, gesellschaftliche Bewegungen, jetzt immer unabhängig von links oder rechts, aber dass diese in sich aufnehmen und dann eher organisatorisch dann sozusagen versteinern. Es gibt da welche, die haben eigentlich die ähnlichen Prämissen wie Götz Kubitschek, die sind aber sehr viel realpolitischer orientiert. Sagen beispielsweise, man muss mit der CDU durchaus zusammenarbeiten, man muss im Hier und Jetzt gucken, was kann man als Rechter eben umsetzen. Während Götz Kubitschek und auch andere, die eher seinem Kreis zuzuordnen sind, da eine sehr, fundamental oppositionellere Rolle einnehmen und sagen, nein, man kann eigentlich mit der CDU nie zusammenarbeiten, wenn überhaupt, dann nur in einer Alleinregierung. Also denen geht es schon um etwas Grundsätzlicheres. Sie vergleichen das selbst teilweise mit dem Konflikt der Grünen in den 80er Jahren zwischen den Fundis auf der einen Seite und den Realos auf der anderen Seite. Und auch wenn man das natürlich nicht 1:1 übertragen kann, hat das auf einer strukturellen Ebene durchaus Ähnlichkeiten.
Sebastian, kann man abschließend sagen, hinter dem Aufstieg und dem Erfolg der AfD steht vor allem Kubitschek als der Strippenzieher aus dem sogenannten Vorfeld.
Götz Kubitschek hat sicherlich Einfluss auf die AfD gehabt und auch starken Einfluss. Also sowohl was so Konzepte angeht, als auch was das Vernetzen angeht und Leute zusammenbringen. Aber ich bin sehr skeptisch, wie stark dieser Einfluss tatsächlich ist. Also es gibt ja oft dieses Bild dieses genialen Strippenziehers im Hintergrund, der eigentlich alle Fäden in der Hand hat. Das trifft sicherlich nicht zu, weil die Partei ist ja eine relativ im rechten Spektrum diverse Partei. Es gibt verschiedene Flügel und überhaupt, dass diese Partei sich so gegründet hat und dass sie dann auch diesen Erfolg hat, das lässt sich jetzt nicht einfach auf Götz Kubitschek oder Armin Mohler zurückführen. Also die ganzen Rechtsintellektuellen, diese ganze sogenannte neue Rechte hat jahrzehntelang versucht, metapolitische Erfolge zu erzielen und hat auch jahrzehntelang versucht, Parteien zu gründen, Parteien zu unterstützen und sind immer wieder gescheitert. Sicher ist es so, dass Armin Mohler und dann später Götz Kubitschek das rechtsradikale Denken konserviert haben und ja im Grunde so am Laufen gehalten haben, so dass es quasi nicht versickert in der Geschichte, sondern dass es eben noch weiterhin präsent ist. Da haben sie sicherlich ihren Beitrag dazu geleistet. Ich bin aber der Meinung, dass das rechte Denken oder das rechte Metapolitik auch enge Grenzen hat. Also dass eine Partei so stark ist jetzt, hat am Ende mehr mit historischen Entwicklungen, mit historischen Krisen, mit gesellschaftlichen Umbrüchen, auch mit Zufällen zum Teil zu tun, auf die natürlich auch rechte Denker, rechte Strategen, rechte Metapolitiker erstmal reagieren müssen. Also die Geschichte des rechten Denkens in Deutschland ist nicht die Geschichte von einzelnen genialen Strategen, die irgendwo an einem Schreibtisch sitzen und die schlauen Pläne ausarbeiten, sondern ist vor allem eben eine Geschichte, die aus sehr unterschiedlichen komplexen Zusammenhängen sich speist und auf die dann eben auch Rechte reagieren können. In diesem Sinne sind natürlich auch rechte Vordenker oder rechte Intellektuelle erst einmal auch Getriebene der Geschichte und nicht diejenigen, die die Geschichte wesentlich machen.
Vielen, vielen Dank, Sebastian.
Gerne.
Sebastian Friedrich befasst sich seit Jahren mit der neuen Rechten in Deutschland. Von den Plänen einer konservativen Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum heutigen Erfolg der AfD. Sebastians Feature-Serie Deutsches Denken, rechte Intellektuelle der Bundesrepublik, die er gemeinsam mit Nils Schniederjan gemacht hat, verlinken wir euch in den Shownotes. Autorin der Folge ist Eva Münch. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch, Sebastian Schwarzenberg und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Timo Lindemann, Konrad Winkler, Hanna Brünius und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Kunstverbrechen. Der True Crime Podcast von NDR Kultur. Keine Sorge, True Crime heißt hier nicht brutale Mord- und Totschlagfälle. Bei Kunstverbrechen geht es um Verbrechen der etwas anderen Art. Diebstahl von Gemälden, Schmuggel oder Fälschung. So wie in der neuen Staffel. Die handelt von der Jagd nach einem skurrilen Verbrechertrio, das unter anderem 1300 Figuren vom berühmten Künstler Alberto Giacometti gefälscht hat. Und Kunstwerke von Giacometti sind Millionen wert. Mit einer absurden, ausgedachten Geschichte gelingt es dem Trio, die Fälschung an sehr reiche Kunden zu verkaufen. Aber die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Klingt wie ein Spielfilm, ist aber ein echter Kriminalfall. Den Kunstverbrechen-Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck ist es sogar gelungen, mit einem der Fälscher ein Interview zu führen. Super spannend, wie er von seiner geheimen Arbeit und seiner Flucht erzählt. Hört da unbedingt mal rein. Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in den Shownotes unserer Folge.